Nach Westen fort. Eine Kurzgeschichte von Frank Noll. November 1923. Die Kirchstraße in Eisenbach lag still im dämmernden Licht des frühen Morgens. Der Herbst hatte das Land fest im Griff und die kalte Luft war mit dem schwachen Duft von feuchtem Holz und Rauch geschwängert. In den Fenstern der umliegenden Häuser flackerten noch vereinzelt Öllampen, als sich Marie-Louise und Wilhelm vor ihrem Haus versammelten. Ihr Zuhause, das über Generationen hinweg bewohnt worden war, stand offen. Der Innenraum war leergeräumt, die Möbel verkauft oder zurückgelassen, die Regale kahl. Nur die Schatten vergangener Tage schienen sich noch in den Ecken zu verbergen. Marie-Louise zog ihren Schal enger um die Schultern, während sie einen letzten Blick über die Dorfstraße warf. In der Ferne schlug die große Glocke der Kirche St. Petrus, ihr Klang verhallte über den nebligen Feldern. Ein vertrauter Laut, der bald nur noch eine Erinnerung sein würde. Ihr Nachbar, Scholze Jakob, trat aus seinem Haus. In den Händen hielt er seine abgenutzte Mütze, die Finger fest darum gekrallt. Er trat näher, sein Blick schwer mit dem Wissen, dass er sie vielleicht niemals wiedersehen würde.
»Ihr geht also wecklisch«, murmelte er. Seine Stimme war rau vom Alter, von den vielen Worten, die er in seinem Leben schon gesprochen hatte, und denen, die ungesagt geblieben waren.
Wilhelm nickte langsam.
»Jo.«
Scholze Jakob sah die beiden lange an, als wollte er sich ihr Bild einprägen.
»Recht hoppt, sagte er dann leise. »Ober es wett euch fehle.«
Marie-Louise schluckte schwer. Sie fühlte die unausgesprochenen Worte, die zwischen ihnen lagen, als sei der Wind selbst mit Erinnerungen gefüllt.
Dann wandte sie sich um. Gemeinsam verließen sie Eisenbach. Der Weg nach Camberg war nicht lang, doch mit jedem Schritt schien er sich zu dehnen. Die Morgensonne kämpfte gegen den Nebel, der sich hartnäckig in den Senken hielt. Jedes Haus, jede Wiese, jeder Baum entlang des Weges war ein stummes Lebewohl.
Am Bahnhof in Camberg stand die schwarze Dampflok bereit. Die mächtigen Stahlräder glänzten im diffusen Licht, Rauch quoll aus dem Schornstein und vermischte sich mit der feuchten Luft. Der Geruch von Kohle und Öl lag schwer über dem Bahnsteig, während Menschen in dunklen Mänteln zwischen Koffern und Bündeln auf den Abfahrtsruf warteten.
»Nächster Halt, Limburg. Endziel Bremen«, rief der Schaffner mit fester Stimme.
Marie-Louise spürte, wie ihr Herz schneller schlug. Sie hielt den Arm ihres Enkels fester.
»Wie lange dauert es, bis ein Zuhause kein Zuhause mehr ist?«, fragte sie leise.
Wilhelm schwieg.
Der Zug setzte sich ruckartig in Bewegung, ein langgezogenes Pfeifen durchschnitt die Luft. Die Räder kreischten auf den Schienen, und mit jedem Kilometer, den sie zurücklegten, verschwanden die Felder, die sie kannten, wurden kleiner, bis sie nur noch Schatten am Horizont waren.
Als sie in Bremen ankamen, umfing sie das Dröhnen des Hafens.
Die Luft war erfüllt von den Rufen der Arbeiter, dem Kreischen der Möwen, dem rhythmischen Hämmern von Metall auf Holz. Der Geruch von Salzwasser mischte sich mit Teer und Fisch, und die salzige Brise ließ die Haut rau werden.
Hunderte Menschen drängten sich auf den Kais, Koffer und Truhen standen in chaotischen Haufen zwischen ihnen. Kinder klammerten sich an die Hände ihrer Eltern, während bärtige Männer in langen Mänteln über Papiere stritten.
»Noch ein Schiff nach drüben«, murmelte ein alter Beamter, der mit einer Feder Namen auf eine Liste kritzelte.
Sein Blick war müde, seine Schultern hingen tief von den Geschichten, die er schon gehört hatte. Wilhelm führte Marie-Louise durch das Gewirr aus Stimmen und Gestalten. Sie hielten ihre Papiere fest, als wären sie ihre letzte Verbindung zur neuen Welt. Die Gangway knarrte unter ihren Füßen, als sie das große Dampfschiff betraten.
Ein letzter Blick zurück. Hinter ihnen lag Deutschland, noch sichtbar, aber nicht mehr greifbar. Dann zog sich die Nebelwand über den Hafen und alles, was sie kannten,
verschwand. Das Meer war unendlich.
Die Tage an Bord verstrichen langsam, durchdrungen von monotonem Schaukeln und dem fernen Dröhnen der Maschinen. Unter Deck war die Luft stickig, der Raum eng. Der Gestank von ungewaschenen Körpern und feuchtem Holz lag schwer in den Kabinen, wo Menschen auf harten Pritschen schliefen oder sich flüsternd ihre Hoffnungen erzählten.
In einer Ecke saß ein alter Mann mit verkniffenen Augen und hielt wertlose deutsche Banknoten in den Händen.
»Paper Money Burns«, sagte jemand leise.
Marie-Louise beobachtete, wie das Licht der Öllampe die Noten flackern ließ, bevor sie in der Dunkelheit verschwanden. Sie hielt ihren Enkel fest. Die Reise war lang, aber das Ziel ungewiss. Nach 10 Tagen auf See tauchten die ersten Lichter auf, verschwommen hinter den dichten Nebelschwaden, die wie ein grauer Schleier über das Wasser hingen. Die Menschen an Deck drängten sich an die Reling. Ihre Blicke suchten nach dem Versprechen, das man ihnen gemacht hatte. Ein neues Leben, eine zweite Chance.
Ellis Island, die Prüfung der Hoffnung.
Nach 10 Tagen auf See tauchten die ersten Lichter auf, verschwommen hinter den dichten Nebelschwaden, die wie ein grauer Schleier über dem Wasser hingen. Die Menschen an Deck drängten sich an die Reling. Ihre Blicke suchten nach dem Versprechen, das man ihnen gemacht hatte. Ein neues Leben, eine zweite Chance. Doch Ellis Island empfing sie nicht mit offenen Armen. Die riesigen Hallen, die von rostigen Stahlträgern getragen wurden, waren gefüllt mit Menschen aus aller Welt. Stimmen hallten zwischen den Wänden, vermischten sich zu einem unverständlichen Summen. Der Geruch von Angst, Schweiß und Salzwasser lag in der Luft. Kinder weinten, Mütter versuchten, sie mit leisen Worten zu beruhigen.
»Papiere bitte«,
rief ein Beamter mit harter Stimme. Marie-Louise hielt ihren Enkel fester an sich. Vor ihnen wurde eine Familie von 6 Personen in 2 Gruppen getrennt. Der Vater, ein kräftiger Mann mit wettergegerbtem Gesicht, hielt den Arm seiner Frau, während ein junger Beamter mit strengem Blick die Dokumente durchsah.
»Name?«
»Schender. Johann Schender«, antwortete der Mann mit einem kaum wahrnehmbaren Zittern in der Stimme.
Der Beamte ließ seine Augen über die mitgebrachten Papiere wandern, während im Hintergrund ein anderer Offizier in einem großen Buch blätterte. Dann hob er die Hand.
»Ihre Frau und die Kinder können weiter. Sie bleiben hier.«
Johann Schenders Gesicht wurde kreidebleich.
»Was? Warum? Wir sind zusammengekommen. Wir haben alle Papiere, wir...«
»Medizinische Untersuchung«,
der Beamte sprach mit routinierter Kühle. »Ihre Frau und Kinder sind gesund. Bei ihnen gibt es Verdacht auf Tuberkulose.«
Johanns Frau Elisabeth griff instinktiv nach seinem Arm.
»Aber das ist ein Irrtum. Er ist gesund. Er hat auf dem Schiff gehustet, weil die Luft feucht war. Bitte, wir sind eine Familie.«
Die Uniformierten blieben unnachgiebig.
»Verdacht bedeutet Quarantäne, mindestens 4 Wochen, danach erneute Untersuchung. Wenn sie positiv getestet werden, erfolgt die Rückführung nach Europa.«
Die Worte schlugen ein wie Hammerschläge. Elisabeth begann zu weinen, hielt ihre jüngste Tochter an sich, während ihre älteren Kinder ungläubig zwischen ihren Eltern hin und her sahen.
»Nein! Nein, ich lasse meine Frau und meine Kinder nicht allein in einem fremden Land.«
Johann versuchte, sich zu lösen, wollte sie umarmen, wollte nicht loslassen, aber 2 Männer packten ihn an den Armen.
»Bitte«,
flehte Elisabeth mit tränenerstickter Stimme.
»Bitte, lassen Sie uns zusammenbleiben.«
Doch es gab kein Erbarmen.
»Weiter«,
rief der Beamte und schob Anna und die Kinder voran.
Johann wandte sich nach ihnen um. Seine Stimme brach vor Verzweiflung.
»Elisabeth, geht nicht! Wartet auf mich! Ich komme nach! Ich verspreche es! Ich verspreche es!«
Doch die Menge trieb sie weiter, fort von ihm, fort in ein Land, das für sie neu und unbekannt war. Elisabeth klammerte sich an ihre Kinder,
ihr Gesicht verzerrt vor Schmerz.
Hinter ihr schrie Johann weiter, doch seine Worte gingen unter im Lärm der Halle.
Dann fiel der Stempel auf seine Papiere.
Abgelehnt.
Die Tür hinter ihm schloss sich.
Ellis Island war keine Pforte ins Glück. Es war ein Tor des Schicksals.
Chicago. Die Stadt war ein Meer aus Dampf und Rauch. Hochhäuser ragten in den Himmel, Eisenbahnen donnerten durch die Straßen, Arbeiter strömten aus den Fabriken.
Sie fanden eine kleine Wohnung, karg möbliert, aber ein Dach über dem Kopf.
Die Tage waren lang, die Nächte kurz. Wilhelm arbeitete in einer Maschinenhalle. Marie-Louise fand Gelegenheitsjobs.
»Sie verstehen uns nicht mehr«, sagte Wilhelm eines Tages.
»Nein«, flüsterte Marie-Louise, »wir verstehen Sie nicht mehr.«
Die Räder drehten sich weiter.
1933 brachte Kälte. Die Wirtschaftskrise war hart, viele verloren alles. Sie hatten überlebt, aber zu welchem Preis?
1947 kam ein Brief aus Eisenbach. Marie-Louise öffnete ihn mit zitternden Fingern.
»Weißt du noch unsere Puppe?
Meine Tochter spielt jetzt damit.«
Manche Erinnerungen gehörten der Vergangenheit, aber sie schmerzten trotzdem.
»Schluss!«
Chicago lag unter einer Schneedecke. Marie-Louise betrachtete eine Puppe im Schaufenster, perfekt, unberührt, zeitlos.
»Denkst du wieder an Eisenbach?«
»Ich denke an das, was wir zurückgelassen haben.«
Die Stadt lebte. Die Räder drehten sich weiter.